Herzlich willkommen zum Hochcast, euer Podcast rund um die Hochzeitsplanung mit Torben. Ihr bekommt Tipps und Interviews für eure Hochzeitsplanung, damit eure Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben wird. Hier ist euer Host, Torben Röhricht.
Ja, hallo liebe Hochcaster, herzlich willkommen zu einer neuen Hochcast-Episode. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, euch nehme ich heute mit zu einem Interview, und zwar mit dem Hochzeits-DJ, mit dem sehr bekannten Hochzeits-DJ Markus Rosenbaum. Markus ist Hochzeits-DJ aus NRW, genau genommen aus Düsseldorf, ist aber wirklich tatsächlich bundesweit und über die Grenzen hinaus tätig. Also das heißt, egal wo ihr wohnt, egal wo ihr eure Hochzeit plant, ihr könnt ihn buchen. Und ja, ich bin total glücklich, dass er mich angesprochen hat. Ich hatte ihn auch schon mal mit ihm schon mal vorher Kontakt, und dann habe ich ihn wirklich zu diesem Interview eingeladen. Sein eigener Podcast heißt übrigens Verlobt verplant? Fragezeichen. Und ja, da könnt ihr auch unbedingt mal reinhören. Und gleich springen wir auch schon ins Interview. Vorher nochmal der kurze Hinweis: kommt unbedingt in die Hochcast VIP-Liste, da erfahrt ihr wirklich ganz, ganz viel über eure Hochzeitsplanung, und außerdem erhaltet ihr ein E-Book, das ist sozusagen ein, ja, stellt euch vor wie ein Wedding-Planer in Buchform, und das Ganze ist wirklich komplett kostenlos und für euch gratis, und also richtig cool, also www.hochcast.de, dann klickt auf VIP-Liste, dann tragt euch ein und kriegt ihr wirklich sofort die Inhalte, und ihr erhaltet ausschließlich Mehrwert, versprochen. Und ja, jetzt springen wir auch schon mal direkt ins Interview rein. Zu Gast im Fotostudio, also nicht direkt im Fotostudio natürlich, sondern per Videokonferenz verbunden, der Hochzeits-DJ, bekannte Hochzeits-DJ Markus Rosenbaum aus Düsseldorf. Und ja, da bin ich wirklich total froh drüber. Markus hat wirklich über 500 Hochzeiten begleitet, und er hat auch einen eigenen Podcast, und der heißt Verliebt, Verlobt, Verplant. Also nachdem ihr in den Hochcast-Podcast reingehört habt, dann hört euch auch unbedingt mal seinen Podcast an. Und Markus, ich habe damals in deinem Podcast, den kenne ich mich schon relativ lange, da habe ich mal eine iTunes-Rezension geschrieben. Und ich war total froh, dass du die in der nächsten Episode bei dir vorgelesen hast. Und da hast du sozusagen einleitend gesagt: Torben, wir kennen uns ja noch nicht, aber diese Lücke, die schließen wir jetzt. Also herzlich willkommen, Markus Rosenbaum, in meinem Podcast. Kannst du dich daran noch erinnern, Markus?
Ja, herzlichen Dank. Nee, da hast du jetzt direkt mich auf was hingewiesen, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Übrigens ein kleiner Hinweis: hinter dem verplant ist eigentlich ein Fragezeichen. Also ich hoffe natürlich, dass nicht so viele Hochzeitspaare in der Planung den Status verplant, zumindest am Ende, nicht haben. Aber klar, es gibt so viel zu planen im Vorfeld, und die Vorlaufzeit sind irgendwie so irre geworden, dass, glaube ich, jegliche Hilfe nur gut sein kann
in der heutigen Zeit. Wir ja verhindern, ne, dass sich die Brautpaare verplanen mit unserem Podcast. Und genau. Von daher, Markus, aber an diese Situation, ich weiß, das ist auch wirklich, da musst du mal wahrscheinlich 2 Jahre zurückdenken, das ist echt schon ein bisschen her. Hast du wirklich dann einmal kurz, ich habe mich total gefreut, ne, dass du sozusagen meinen Namen erwähnst und mich sozusagen vorliest. Meine Rezension war richtig cool. Aber sag mal, was habe ich denn beim Vorstellen eben vergessen?
Ach du, ich bin Hochzeits- und Event-DJ, also es ist jetzt nicht rein auf Hochzeiten begrenzt. Ich spiele so 100, 110 Abende im Jahr. Tatsächlich im vergangenen Jahr war es mehr oder weniger 50-50 Firmen-Events und Privat-Events. Bei den Privat-Events ist es wiederum der absolute Löwenanteil eben Hochzeiten. Ja. Ich spiele hier und da mal irgendwie einen Geburtstag, das ist aber eher die Ausnahme. Sprich, ich spiele eigentlich so seit 2013 mache ich das Ganze hauptberuflich, und seitdem mache ich so, pro Jahr so meine 50 Hochzeiten, plus, minus 5, oder ich hatte, glaube ich, mal eine Saison, da hatte ich, glaube ich, sogar 61 insgesamt, das war aber eher sogar ein Ticken zu viel.
Das glaube ich. Also du bist ja sozusagen sehr, sehr spezialisiert auf Hochzeiten, das können wir ja schon mal so festhalten. Markus, was würdest du denn sagen, was sind denn so die besonderen Anforderungen an einen Hochzeits-DJ speziell? Also was unterscheidet dich beispielsweise von einem, ich sag mal, einem Club-DJ oder so?
Ja, also der Club-DJ ist natürlich in der Regel dafür gebucht, weil die meisten Clubs sich eben auf eine Musikrichtung irgendwie spezialisieren. Sprich, der Club-DJ ist häufig sehr, sehr fit, mixing-technisch, was gut ist. Aber eben mit der Problematik, dass er oft in einem Musikgenre sehr gut abliefern kann, aber nicht so breit aufgestellt ist, weil du da natürlich ein bestimmtes Publikum hast, was exakt für diesen Sound in den Club geht. Bei der Hochzeit ist es ja eher so, dass du von der kleinen Cousine bis zur Oma oder Uroma eigentlich alle glücklich machen willst und deswegen natürlich musikalisch sehr, sehr breit aufgestellt sein musst und vor allem diese einzelnen Musikgenres auch genreübergreifend mixen können musst. Und das ist wirklich ungewöhnlich für zumindest für einige Club-DJs, weil die das eben eher kennen, dir jetzt ein 6-7 Stunden super House- oder Elektro-Set zu verschaffen. Und in dem Club ist das eben auch perfekt geeignet, aber auf einer Hochzeit muss es eben ein bisschen.
Da kann die Oma da nichts mit anfangen, ne? Oder?
Also hinten raus im letzten Drittel einer Hochzeit gehen natürlich musikalisch ganz andere Dinge als jetzt irgendwie unmittelbar nach dem Eröffnungstanz, wo ich natürlich erstmal so die gesamte Gesellschaft in den nächsten 2, 3, 4 Stunden glücklich machen möchte. Und hinten raus verwandelt sich ja die Zusammensetzung der Partymeute dann ein bisschen, weil dann eben zum Beispiel die Oma eben nicht mehr
anfängt. Stimmt. Aber ich habe da wirklich auch allerhöchste Anerkennung vor, weil wirklich, du musst ja wirklich mehrere Generationen unter einem Hut bringen, so, was ja sonst so nie vorkommt. Also da geht ja dann nicht die Großeltern oder die Eltern hin, da gehen dann sozusagen die, das ist ja eine Altersstufe sozusagen, und bei der Hochzeit sind das ja dann ja gleich mehrere Generationen. Also wie gesagt, stelle ich mir sehr, 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 sehr herausfordernd vor, und sehr gut.
Und was wichtig zu erwähnen ist, wir gehen immer auf die verschiedenen Generationen ein. Du hast natürlich auch innerhalb einer Generation sehr, sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker. Und die musst du natürlich auch genauso irgendwie alle abwechslungsreich abholen. Das ist schon wichtig.
Ja, definitiv. Also ich hab tatsächlich auch schon erlebt, dass, also ich habe wirklich, wenn du mich fragst, aber darum soll es jetzt nicht in erster Linie gehen, nur ich habe schon wirklich sehr, sehr viele DJs erlebt. Und darüber könnte ich fast Bücher schreiben, weil also bei dir ist es ja bei den Fotografen, du siehst dann ja wahrscheinlich jedes Wochenende, bei jeder Hochzeit neue Fotografen. Bei mir ist es so, ich sehe jedes Wochenende neue DJs. Und ich komme rein sozusagen in den Saal und ich sehe schon so an der Optik schon, wird das was? Wird das, sagen wir mal, suboptimal werden, verlaufende Abend. Das sehe ich schon, wie sich der DJ präsentiert. Und ich hatte auch schon teilweise Situation, da hat mich der DJ gefragt, was wird denn jetzt gespielt nach dem Eröffnungstanz? Was spielt man denn da? Also klar, im Club ist er da vielleicht sicher, ne? Aber auf der Hochzeit? Also.
Ja, das Problem ist natürlich ehrlicherweise in unserem Bereich, dass das sehr viele ja wirklich hobbymäßig und damit aber auch auf Hobbyniveau machen. Und dann gibt es natürlich auch noch einfach unterschiedliche Auffassungen, was so ein DJ denn auf einer Hochzeit tun soll oder nicht. Ich bin zum Beispiel nicht der Moderator oder Animateur, sondern ich animiere halt, indem ich gut auflege. Und das funktioniert auch bestens. Also aus meiner Sicht muss da kein Griff zum Mikrofon passieren. Und das sehen aber viele im Hochzeits-DJ-Bereich eben schon mal ganz anders. Und da ist es halt einfach wichtig, dass Brautpaare sich vorab das alles ganz genau anschauen, weil sonst kannst du vielleicht auch das Problem haben, dass du sagst, hey, ich habe da zwar nur 500 Euro bezahlt, aber selbst die 500 Euro war es nicht wert. Also die Qualitätsunterschiede in unserem Bereich sind wirklich groß, ne? Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr Kollegen geben würde, die das ja einfach wirklich komplett professionell betreiben. So unglaublich viele gibt's da nicht. Also wenn ich zum Beispiel gebucht bin, ich habe so 10, 12 Kollegen in der Gegend und dann nochmal so 5 oder 10 über Deutschland verteilt. Aber das ist natürlich, was die Anzahl angeht, immer noch ein Witz, ne? Also, und dann bricht es qualitativ auch sehr schnell deutlich ab, während ich zum Beispiel im Fotografenbereich es so wahrnehme, dass da wirklich das Durchschnittslevel sehr viel höher
ist. Okay, das ist spannend. Ja, hätte ich jetzt gar nicht so drastisch vermutet, wie du das eben geschildert hast, dass da wirklich so die Anzahl der wirklich professionellen Hochzeits-DJs so rar gesät ist, tatsächlich. Ja, sehr interessant.
Also ich behaupte jetzt auch nicht alle zu kennen. Ne? Also wer auch immer meint, hey, und das jetzt hier hört und sagt, nee, ich gehöre auch zu denen, die das super machen und die ich vielleicht nicht kenne, die können sich gerne bei mir melden, weil ich habe so häufig Situationen, wo ich in sämtliche Kalender der Kollegen reinschaue. Ja. Wir haben da gemeinsame Online-Kalender und ich sehe, hey, die sind auch alles schon gebucht und ich kann euch leider niemanden mehr empfehlen. Also wie gesagt, ich würde mir da wirklich wünschen, dass es einfach mehr geben würde, die da richtig professionell
angehen. Aber was sind denn nun so, oder was würdest du sagen, welchen Tipp würdest du unseren Brautpaaren so auf den Weg geben? Worauf sollten sie denn achten, wenn sie wirklich einen Hochzeits-DJ buchen, also auf der Suche nach einem Hochzeits-DJ sind? Gibt es da so, ja, ich sag mal so ein paar Sachen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind zu erfragen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Brautpaar, ja, wo fange ich denn dann an mit der Suche?
Also wahrscheinlich ein Schritt zurück. Die beste Variante ist natürlich, ich habe einen DJ gehört auf einer Hochzeit, also auch wirklich in dem Hochzeitskontext, fand den super, ich war da zu Gast und jetzt frage ich das damalige Brautpaar, hör mal, wer war das eigentlich? Oder ich habe mir damals so eine Visitenkarte geben lassen. Das ist die perfekte Variante. Weil da hast du dann schon mal 1:1 live erlebt, dass der die Party gerockt hat und dann wird er das im nächsten Fall auch wieder hinbekommen. Die zweite Variante sind natürlich andere Hochzeitsdienstleister. Also wie du schon sagst, Fotografen kriegen den Partypart mit, Caterer, Hochzeitsplaner etc. Also einfach Empfehlungen aus dem wahren Leben. Wenn ich das alles nicht habe, dann muss man sich erstmal in den großen Dschungel des Internets begeben. Und das ist aber aus meiner Sicht höchstens oder nur geeignet, um eine Vorauswahl zu treffen. Also ich würde mir die Website anschauen, Bewertungen. Ich würde mir anschauen, wie ist so der gesamte Auftritt? Wie definiert der auch sein DJ-Sein? Also sagt der, hey, bei mir gibt's, schlimmer Satz, den habe ich schon oft gelesen, bei mir gibt's alles von ABBA bis Zappa. Ich bin die lebende Jukebox, legt mir bitte am besten die Kärtchen hin, damit ich weiß, was ich spielen muss. Oder ist das eben ein wirklicher DJ, der einen Plan hat von dem, was er da tut, der eine Gesellschaft lesen kann? Und da bekommt man, glaube ich, so ein erstes Bauchgefühl, was den Online-Auftritt angeht. Und im zweiten Schritt würde ich dann eben diese 2-3 DJs, die sich dann da vielleicht qualifizieren, eben anschreiben, fragen, ob sie am konkreten Termin können. Und dann muss aus meiner Sicht zwingend ein persönliches Kennenlernen her, weil unsere Dienstleistung ist relativ schwer online abbildbar und in diesem Gespräch kann ich Brautpaaren eben schon nochmal sehr viel deutlicher rüberbringen, was meine Arbeitsweise ist, wie ich mit Musikwünschen umgehe etc. pp. Und vor allem können Brautpaare mir auch viel über sich und ihre Gäste erzählen und dann merkt man eigentlich in so einem persönlichen Kennenlernen sehr, sehr schnell, ja, ob das ein Match ist oder ob das aus irgendeinem Grunde nicht so gut passt. Und wenn das mal nicht so gut passt, ist das auch okay. Also es geht wirklich darum, in diesem Gespräch zu gucken, ob Topf und Deckel aufeinander passen. Und deswegen, also lernt euren DJ auf jeden Fall, bevor ihr irgendwie auch nur an die Buchung denkt, persönlich kennen und dann bekommt man da schon mal ein gutes Gefühl und da können Paare mich natürlich auch wirklich endlos löchern und ich zeige denen mal irgendwie vergangene Abende in meiner Software, ne, damit die mal so eine Idee für den Flow bekommen. Ich spiele ihm mal irgendwie ein paar Mitschnitte, Mixe etc. vor und da bekommt man dann schon ein sehr, sehr viel besseres Gefühl für diese erstmal ja relativ abstrakte Dienstleistung.
Ja, sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, also ich bin jetzt ein Brautpaar und habe sozusagen, ja, so diese Dinge beachtet sozusagen. Meinetwegen gegoogelt und dann bin ich meinetwegen auf dich gekommen. Also muss ich ja dann. Irgendwann zwangsläufig komme ich auf dich, ne? Und dann frage ich dich an. Und wie ist denn so dein Buchungsprozess? Oder beziehungsweise wie nehm ich mal mit? Also stell dir vor, ich bin so der Bräutigam. Also die Braut wäre jetzt ein bisschen schwierig, aber stell dir vor, ich bin der Bräutigam. Nimm mich mal mit. Wie ist so dein Buchungsablauf, Markus?
Ja, da kleiner oder kleiner Hinweis oder Insight. Also tatsächlich in 8 von 10 Fällen fragt eher die Braut an und plant das Ganze. Aber manchmal ist es auch so, dass der Bräutigam ausdrücklich sagt, hey, DJ, das ist meine Aufgabe, um das meiste andere kümmert sie sich. Aber der Ablauf ist natürlich unabhängig davon. Also ich bekomme am liebsten Anfragen tatsächlich einfach über meine Homepage, übers Kontaktformular, weil die Problematik ist immer, wenn du da eine Nachricht bei Instagram hast und manche Brautpaare schreiben dich direkt per WhatsApp an, also was in meinen E-Mails ist, geht auf gar keinen Fall verloren. Alles andere geht auch nicht verloren, aber da kann es vielleicht mal ein paar Stunden länger dauern, bis man eine Antwort bekommt. Deswegen am liebsten übers Kontaktformular, weil da auch schon mal alles Relevante abgefragt wird, was für mich wichtig ist, in welcher Location feiert ihr voraussichtlich, wann, braucht ihr eine Soundanlage, braucht ihr Licht? Also alles Grobe, die groben Parameter habe ich dann schon mal. Dann schaue ich in meinen Kalender und wenn der Tag frei ist, sende ich dem Brautpaar meine Preisliste zu, wo die groben Szenarien alle abgebildet sind. Also nur DJ, DJ mit Soundanlage, DJ mit Sound und Licht, bestimmte Stundenpakete etc. Und ja, ich sende diese Preisliste zu und wenn das dann grundsätzlich für das Brautpaar passt, machen wir in der Regel relativ zeitnah, weil gerade Samstage sind halt so, die kann ich nie so sonderlich lang wegblocken. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ja, wir treffen uns in 3 Wochen mal. Da hatte ich zuletzt vorgestern eine Situation, ich habe vorgestern den 15.05. Als Vorgespräch gehabt, nächsten Jahres, der war noch frei. Ja, und dann habe ich im Gespräch gesagt, hey, ihr habt Zeit und ich melde mich, sollte da eine parallele Anfrage kommen. Ja, und irgendwie 15 Stunden später kam diese Anfrage. Also bei Samstagen ist das immer so, dass ich da sehr darauf aus bin, dass wir uns zeitnah treffen. Kennenlernen muss man sehr unterscheiden zwischen Freitagen und Samstagen. Jetzt in der aktuellen Situation haben wir natürlich nochmal die Kombination, dass auf das Jahr 2021 viele verschobene Hochzeiten prallen auf den Kalender plus neue Hochzeiten, sprich gerade fühlt sich das sehr, sehr dynamisch. Ansonsten, ich habe alles von 4 Monaten Vorlauf für einen Freitag, der noch frei ist, bis 2,5 Jahre Vorlauf auf manche Samstage. Also das sind aber jetzt Ausnahmen. Also ich würde sagen, vielleicht im Schnitt 12 bis 18 Monate für Samstage und 6 bis 15 Monate für Freitage.
Ja, okay, alles klar. Sehr gut. Gut, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann, also persönlich, auch triffst du dich mit deinen Paaren persönlich oder auch so per Videokonferenz?
Ja.
Wie wir jetzt oder geht beides, ne?
Also aktuell oder in den vergangenen 8 Wochen waren es viele, viele Zoom-Calls, die wir gemacht haben für 2021. Aber ich hatte jetzt letzten Samstag und vorgestern die ersten beiden physischen Gespräche wieder, wo wir uns tatsächlich einmal beim Brautpaar im Garten und einmal in einem Café getroffen haben. Das ist mir eigentlich die noch liebere Variante. Aber wenn es eben nicht anders geht, weil das Brautpaar vielleicht auch weiter entfernt wohnt, dann ist sicherlich so ein Zoom-Call ein guter Ersatz.
Apropos weiter entfernt. Jetzt wohne ich in Horneburg. Jetzt fragst du dich, wo ist Horneburg? Also genau genommen ist es zwischen Buxtehude und Stade. Und das wiederum ist in der Nähe von Hamburg. Wie weit ist so deine Reichweite? Also könnte ich dich buchen? Würdest du hierher kommen ins alte Land?
Ah ja. Ja, klar. Klar, also ich, also bundesweit ist gar kein Problem, aber ich bin auch wirklich schon mit Technik Richtung Toskana gefahren, nicht nur Richtung, sondern in die Toskana. Das waren dann One-Way 1200 Kilometer. Barcelona habe ich gemacht, auch mit dem Auto. Und dann so Geschichten wie italienische Schweiz oder Ibiza. Also dieses Destination-Wedding-Ding wird mehr und mehr auch für DJs. Ihr Fotografen kennt das ja schon ein bisschen länger, aber das ist in den letzten Jahren schon mehr geworden, weil es, glaube ich, auch ein allgemeiner Trend ist, dass eben mehr deutsche Paare auch im Ausland heiraten. Und da bin ich also überhaupt nicht eingeschränkt.
Ah ja, okay. Da bist du wirklich der erste DJ, den ich kenne, der so sagt, ja, das ist mir egal, wo du heiratest auf der Welt, mehr oder weniger. Oder auf der Welt weiß ich jetzt nicht, kann auch ein bisschen übertrieben sein, aber Toskana auf jeden Fall. Oder irgendwie Norddeutschland. Ich glaube, du wohnst ja in Düsseldorf, ne? Das ist ja dann schon, ja, das ist ja schon wirklich einen großen Radius. Gut, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit Hochzeiten, die Freitag in Buxtehude sind und am Samstag in der Toskana.
Ja, das wäre eine Herausforderung. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich tatsächlich so einen Fall hatte. Da habe ich bis 4 Uhr morgens in Köln aufgelegt und dann hat mich meine Freundin in der Location abgeholt mit einem gepackten Wagen, weil in der Freitagslocation war Technik vor Ort. Und dann sind wir in die italienische Schweiz gefahren, wo ich dann nachmittags mit Kreativwedding zusammen eine Hochzeit hatte. Das war tatsächlich mal so, also das würde ich jetzt nicht jedes Wochenende machen wollen, aber
im Auto dann.
Ja, hier und da bekommt man das mal hin.
Ja, ich glaube, nächstes Jahr wird's kann ich mir vorstellen, ne? Da wird's ganz sportlich. Also die ganzen Verschiebehochzeiten von diesem Jahr, dann die sowieso nächstes Jahr ihre Hochzeit planen.
Ja, also ich hoffe sehr, dass also es zeichnet sich jetzt so langsam ab, dass der Kalender bei mir, aber auch bei anderen Hochzeitsdienstleistern, vor allem aber auch bei Hochzeitslocations, natürlich in der Kernsaison pickepacke voll ist. Und es haben ja noch nicht mal jetzt alle, die für 2021 planen, mit den Planungen angefangen. Und es haben auch noch nicht alle, die eigentlich in 2020 heiraten wollten, das jetzt irgendwie nicht machen konnten, haben auch noch nicht final neue Termine. Also ich denke, die Saison wird sich definitiv ausweiten. Also Stand heute habe ich auch schon die erste Hochzeit am 6. Februar.
Ja.
Und ich habe auch schon so Fälle, dass Paare auf Feiertage gehen, vor Feiertage, mal auf den Sonntag gehen, sogar einmal auf den Wochentag gehen. Also ich denke, das wird mehr und mehr. Und ich glaube auch, das wird akzeptiert werden bei den Gästen aufgrund der besonderen Situation. Also dass man einfach Verständnis dafür hat, dass man sich dann halt mal den Freitag freinehmen muss.
Wenn ist auch ein ja, genau, ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch gerade jetzt hier in dieser Episode auch nochmal so der Appell, weil ich glaube, vielen Brautpaaren ist es gar nicht klar und das ist, zählt für dich als DJ und für mich als Hochzeitsfotograf. Ich denke, wir sind so ungefähr gleich auf, sozusagen so in der Anfragehierarchie, dass wirklich die Hochzeiten, die nächstes Jahr stattfinden, das wird wahnsinnig voll und dass vielen Brautpaaren, die sowieso nächstes Jahr ihre Hochzeit planen, eigentlich, glaube ich, noch gar nicht so klar, weil viele fragen ja sowieso an und wir sind schon gebucht. Ja, also deswegen, also das ist wirklich so ein Aufruf an der Stelle, liebe Brautpaare, wartet nicht mehr. Am besten greift ihr gestern zum Hörer oder beziehungsweise hört euch gestern um, also mindestens ab heute anfangen, so mit.
Und ich kann das jetzt nicht für deinen Bereich mit beurteilen, aber ich kann ganz klar sagen, in Bezug auf die Party sind zum Beispiel Winterhochzeiten der absolute Knaller. Na, natürlich ist das vielleicht ein bisschen herausfordernder für euch Fotografen, was dann irgendwie die Lichtsituationen so angeht. Da bin ich nicht so ein Experte, wobei ich auch schon Hammerfotos aus Winterhochzeiten gesehen habe. Ja. Also es gibt einige Punkte, die echt absolut für Winterhochzeiten sprechen.
Außer der Temperatur und Wetterstabilität spricht gar nichts dagegen, meiner Meinung. Und auch im Sommer kann es regnen. Und die Qualität der Hochzeiten, es war im Winter niemals schlechter als im Sommer, ganz, ganz ehrlich. Und auch das Licht ist sogar im Winter oder im Spätherbst noch schöner als im Sommer. Also das ist wirklich meine Erfahrung. Weil im Sommer ist es oft so, da ist der Sonnenuntergang auch total spät oft. Und abends ist ja nun mal das schönste Licht, ne?
Also von daher. Und übrigens da, wenn du dann so auch in die frühe Phase im Jahr gehst, Januar, Februar, März, ich habe dann ja immer so Brautpaare, wo ich dann auch teilweise nochmal im Freundeskreis im gleichen Jahr auflege. Und wenn du dann da im Oktober auflegst, dann siehst du ja teilweise die gleichen Gäste wieder, die irgendwie sagen, ja, ist jetzt unsere 11. Hochzeit in diesem Jahr oder so. Das ist vielleicht auch ganz reizvoll, im Januar, Februar, März einfach vielleicht die erste oder zweite Hochzeit im Jahr zu sein. Ganz abgesehen davon, dass du natürlich sehr viel weniger Überschneidungen mit anderen Festen hast, wo dann vielleicht 10, 15, 20% deiner Gäste sagen, oh nee, da war schon jemand früher, da sind wir schon auf einer anderen Hochzeit eingeladen, wenn du jetzt so absolute Primetime-Termine im Sommer zum Beispiel siehst. Ne? Also die gehen ja teilweise mit enormem Vorlauf und Save-the-Date-Karte eben schon teilweise 2 Jahre voll, vorher raus.
Definitiv. Jo, Markus, jetzt wir haben das Glück, dich gebucht zu haben. Also du hast Zeit irgendwie nächstes Jahr und das passt alles. Wie geht's dann weiter? Dann rückt der Hochzeitstag näher und was passiert dann? Mhm. Wann bist du bei der Location? Wann baust du auf?
Ich mache da mal einen Schritt zurück, weil wir ja jetzt gerade sozusagen aus dem Vorgespräch gekommen sind. Im Anschluss schicke ich dann nochmal das ganz konkrete Angebot, weil ich da vielleicht auch nochmal ein paar Infos bekommen habe, die ich in der ersten Anfrage noch nicht so detailliert hatte. Wenn mir das Brautpaar dann zusagt, bekommt das Brautpaar eine schriftliche Auftragsbestätigung, was ich wichtig finde, einfach als Sicherheit für beide Seiten. Ab diesem Tag stehe ich dem Brautpaar für jegliche Fragen zur Verfügung. Natürlich auch Trauzeugen, wenn die sagen, hey, wir wollen hier einen Film zeigen und möchten den Beamer soundtechnisch an deine Anlage anschließen oder das Laptop vielmehr. Solche Geschichten. Ich schicke immer so 8 Wochen vor der Hochzeit dem Brautpaar nochmal 2 Online-Fragebögen. Einen, der sich so mit Orga-Themen, bitte listet mir nochmal die anderen Dienstleister. Ich würde zum Beispiel immer mit dem Fotografen oder der Fotografin einmal vorher telefonieren, um kurz über die Lichtsituation beim Eröffnungstanz zu sprechen. Also da sind solche Orga-Geschichten drin. Und dann habe ich einen Online-Musikfragebogen, wo ich halt so die relevanten Dinge anfrage. Möchtest du den Brautstrauß werfen? Wenn ja, zu welchem Song? Inklusive ein paar Ideen, was es denn sein könnte, neben Single Ladies. Dann möchtet ihr einen Eröffnungstanz tanzen? Zu welchem Song? Habt ihr irgendwelche No-Go-Songs, die ihr auf gar keinen Fall hören möchtet? Entweder, weil es nicht euer Musikgeschmack ist oder weil ihr mit irgendeinem Song irgendwie schlechte Erinnerungen verbindet. Solche Geschichten. Und natürlich auch eine kleine Wunschliste mit Songs, die das Brautpaar definitiv hören möchte. Und diese beiden Bögen brauche ich eigentlich erst kurz vor der Hochzeit dann final ausgefüllt. Und am Tag selbst reise ich so an, dass meine Sound- und Licht-Equipment, beziehungsweise man hat noch die Option, auch eine Fotobox bei mir zu buchen, aufgebaut sind in der Location oder in dem Teil der Location, wo eben gegessen wird. In den meisten Fällen werde ich so mit Essensbeginn gebucht, dass dann natürlich alles rechtzeitig steht, bevor da der erste Gast seinen Fuß in die Location setzt. Und manchmal gibt es natürlich noch Situationen, wo ich vielleicht im Nachmittagsbereich auch involviert bin, weil ich mich um die Technik für die freie Trauung kümmere oder Outdoor schon mal spiele zum Sektempfang. Das besprechen wir alles
sogar. Wir telefonieren kurz vorher nochmal in der Woche vor der Hochzeit, oder?
Genau.
Und du bist dann sozusagen, wenn die, also vor dem Essen sozusagen oder vor dem Tischgang beim Empfang, da ist schon alles ready, da steht schon sozusagen alles aufgebaut bei dir und die Lounge-Musik läuft, also da bist du sozusagen bereit schon.
Ganz genau. Also dieser Vorlauf ist halt von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, weil eben unterschiedlich viel Technik nötig ist, je nachdem, in welcher Location du bist. Teilweise ist das auch vor Ort verbaut komplett. Da fahre ich dann mehr oder weniger nur hin und ja, schließe irgendwie mein Mischpult und MacBook an und dann kann es losgehen. Also der Vorlauf ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation in der Location sich
darstellt. Ah ja, okay, cool. Gut, und wie ist das, wenn du, also jetzt haben wir dich gebucht sozusagen, du bist dann sozusagen rechtzeitig da, wie ist das, dann fängt sozusagen so langsam der für dich der Abend an, das ist so der Punkt, wo ich dann zum DJ komme, also dann als Fotograf jetzt mal wieder in der Funktion und ich stelle mich da auch immer einmal vor, ich sage einmal Hallo, wer ich bin und so, dann sehe ich immer schon, wie es aussieht und so weiter, wie ist der DJ-Pult sozusagen, wie aufgeräumt sieht das, also sehe ich sofort, stelle ich mich drauf vor und dann ist sozusagen dann auch langsam, ich habe ja schon relativ abgeliefert zu diesem Zeitpunkt, aber für dich geht es dann sozusagen erst los. Ja. Ne? Wie ist das, bist du eigentlich immer noch so aufgeregt, ist es für dich aufregend oder sagst du, meine Güte, ist halt eine Hochzeit oder wie ist das für dich?
So eine kleine Restnervosität ist da immer vorhanden, die muss auch da sein, sonst wäre es, glaube ich, ein Zeichen, dass man da zu irgendwie, ja, fast schon abgebrüht vielleicht irgendwie dran geht. Also, das sind immer wieder individuelle und neue Situationen. Und es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich sage, hey, das habe ich noch nie erlebt. Also auch mal irgendwie unschöne Situationen mit betrunkenen Gästen oder so. Jetzt ist es aber natürlich schon so, ich bin da schon abgeklärter geworden, weil ich natürlich vieles von dem, was ich erlebe, so oder in ähnlicher Form schon mal erlebt habe. Also, dass ich, glaube ich, mit so Situationen souveräner umgehe, als ich das vielleicht getan habe, als mir sowas zum ersten Mal passiert ist. Ich benutze die Zeit so ab dem Essensbeginn. Also ich spiele da viel so Coverversionen, akustische Versionen, Remixe, sprich Interpretationen von Songs, die die Gäste so nicht kennen. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Also ich sehe das allein schon immer daran, dass du dann den einen oder anderen Gast siehst, der sein iPhone unterm Tisch anwirft und Shazam fragt, was das denn für eine Version ist. Und wenn Shazam das dann nicht kennt, was auch immer mal wieder vorkommt, steht der Gast dann eben bei mir am Pult und sagt, hey, was ist denn das? Schreib doch mal auf. Das ist aber in dem Fall oft noch Musik, die in dem Sinne nicht mixbar ist, weil sie nicht beatlastig ist.
Ja? Sprich, wenn ich einmal...
Sprich ich nur...
einmal bitte. kurz unterbreche diesen Gedankengang, sonst vergesse ich ihn. Kannst du da schon absehen, wie sich so die Party entwickelt? Entwickelst du da schon so ein Gefühl, wie die Hochzeitsgesellschaft später drauf sein wird?
An der Stelle noch nicht ganz. Das fängt so ein bisschen an. Also ich benutze diese Zeit ganz klar, um zu beobachten, hey, wie ist denn hier die Konstellation an Gästen, dass ich mir Tische angucke, auch irgendwie so Altersstrukturen anschaue, auch mal so ein bisschen... für mich erstmal subjektiv bewerte, oh, wie ticken die denn wohl so? Aber dass ich jetzt wirklich Dinge ableiten kann, wie sich eine Party entwickelt, das ist eigentlich so ab dem Dessert möglich. Weil da wird so ein bisschen lockerer, der offizielle Part, Reden etc. sind vorbei. Man sieht auch so, ich fange an, langsam auch ein bisschen beatlastiger zu spielen. Und dann sieht man schon, ne, welche Tische da irgendwie anfangen, schon mal ein bisschen mitzugrooven, ein bisschen mit dem Fuß zu wippen. Das ist so die Phase, wo man dann so ein Gefühl bekommt, in welche Richtung das so geht. Da muss man aber auch ganz klar sagen, hinterher hilft dann natürlich auch jeder Party der eine oder andere Gin Tonic, wo dann, na, also manchmal ist auch eine Party erstmal ein bisschen zäher und plötzlich legt sich irgendwie ein Hebel oder ein Schalter um und plötzlich läuft alles wie am Schnürchen. Also das kommt natürlich auch mal drauf an, wie ist draußen das Wetter, ne? Also dann hast du vielleicht einen schönen Gartenbereich, wo es noch 28, 30 Grad ist im Sommer. Sind wir auch wieder beim
Thema
Winterhochzeiten. Also das kann im Winter sogar ein positiver
Aspekt
sein, dass man
nicht so Regen ausweicht. Ne?
Ja. Genau. Und aber so diese Anfangsphase nutze ich schon tatsächlich immer so, um schon mal zu beobachten, ja, wie die so ticken, die da vor mir
sitzen. Sehr gut.
In dem Fall noch
sitzen. Aber dann geht's langsam los, dann fängt irgendwann so der Eröffnungstanz an. Wann wäre so deine Empfehlung, ans Brautpaar mit dem Eröffnungstanz zu starten? So 9:30, 10 oder was so?
Würde ich auch wieder ein bisschen abhängig. Also grundsätzlich bin ich natürlich jemand, der sagt, hey, je früher die Party stattfindet, desto cooler, ne? Und dann ist sie entsprechend länger. Aber ich würde das auch ein bisschen Jahreszeiten abhängig machen. Also ich würde jetzt zum Beispiel im Hochsommer nicht um 21 Uhr den Eröffnungstanz machen, weil dann verpufft dieser Effekt, weil das ist natürlich ein super Party-Kickoff. Aber dann tanzen die Gäste 2, 3 Songs in Anführungszeichen aus Höflichkeit mit, aber eigentlich denken so, oh, ist ja schön draußen und es ist auch vor allem noch komplett hell. Also da würde ich das eher so timen, so mit Einbruch der Dunkelheit.
Ja, okay, verstehe. Und wie stehst du so zu Aktionen, Spielen und so weiter? Wie wäre da so deine Empfehlung an die Brautpaare? Also wenn ich, oder das wäre dann ja wieder, würden wir ja vielleicht im Vorgespräch wahrscheinlich auch drüber sprechen. Ne, da ist möglicherweise was geplant von den Trauzeugen, von irgendwelchen Gästen und so weiter. Wie ist da so, wie siehst du das? Was wäre deine Empfehlung?
Also sagen wir mal so, die Bandbreite an Aktionen, Spielen, Reden, Videobeiträgen ist riesig. Von Wahnsinn und total aufwendig und in irgendwelchen TV-Studios zusammengeschnitten und sensationell bis
ermüdend.
Oh, braucht man eigentlich jetzt nicht. Und ich habe den Eindruck, das Brautpaar empfindet das jetzt hier gerade genauso. Also das Spektrum ist da groß. Was ich allen immer empfehlen würde, ist diese Beiträge oder Aktionen immer alle abzufeiern bis zum Eröffnungstanz. Also dass man wirklich ab dem Eröffnungstanz eigentlich keine Unterbrechung mehr hat. Einzige Ausnahme aus meiner Sicht Brautstraußwurf, weil das ist so ein Action-Programmpunkt, der auf der Tanzfläche auch stattfindet und der auch keinen wirklichen Bruch in die Party bringt. Und das Thema Mitternachtssnack Und das ist aber auch unproblematisch, weil den muss man theoretisch aus meiner Sicht noch nicht mal ansagen, weil sobald da die ersten beiden ein Schälchen mit einer Currywurst in der Hand haben, dann bekommen das alle anderen schnell mit. Aber ich würde jetzt dringend, also zum Beispiel der absolute Killer aus meiner Sicht ist die Hochzeitstorte nach Eröffnungstanz, irgendwie um 12 Uhr, weil die meisten sind irgendwie noch satt von eben und haben eigentlich mitten in der Nacht auch nicht so Lust auf was Süßes. Und und das ist der schlimmere Punkt, braucht es unheimlich Zeit. Ja, also die wird zwar spektakulär reingefahren, aber das ist irgendwie eine Minute. Und dann wird sie nochmal spektakulär 2 Minuten angeschnitten. Und vielleicht hat man nur diese 3 Minuten so auf dem Schirm. Aber dann kommt eben der Service-Mitarbeiter und muss 80 bis 100 Stücke aus dieser Torte schneiden und auf Teller füllen. Und jeder Gast muss sich das einzeln abholen. Sprich, das bringt mal locker und schnell einen Bruch von einer Dreiviertelstunde in die Party. Und davon würde ich immer dringend
abraten. Selten, ne? Oder? Also erlebe ich fast gar nicht mehr, dass die Torte mit...
Ja, mittlerweile ist es selten. Mittlerweile wird die eben in den meisten Fällen entweder, wenn es möglich ist und zeitlich da schon was stattfindet in dem Sinne, in den Sektempfang, in den Nachmittag irgendwie integriert oder eben ins Dessert. Und das sind eigentlich auch genau die Punkte zeitlich, wo das
gut passt. Ich mache tatsächlich so einen leichten Trend aus, dass Aktionen auch nach dem Eröffnungstanz stattfinden, mehr und mehr. Also jetzt so Aktionen, die kurz und knackig sind und wo ich das auch, früher hätte ich jetzt auch gesagt, oh nee, also nach dem Eröffnungstanz wollen die Leute feiern, das geht ja eigentlich gar nicht, so eine Unterbrechung, dann ist die Party wieder tot und ich möchte dann nicht in der Haut des DJs stecken. Aber mittlerweile erlebe ich es doch ab und zu mal, dass dann doch so ein Spiel sozusagen dann auch ganz gut implementiert werden kann, sozusagen am Abend auch nach dem Eröffnungstanz. Ist das auch deine Erfahrung oder erlebe ich das nur vielleicht hier im Norden sozusagen, wo ich hauptsächlich unterwegs bin?
Du, ich glaube, es gibt wirklich regionale Unterschiede, als auch sicherlich Unterschiede, ich sag mal, zwischen urban Hauptstadt und wo es dann ein bisschen ländlicher wird. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht das Spiel erlebt, wo ich sagte, oh, da war die Unterbrechung ja jetzt gut getimed nach dem Eröffnungstanz und das hat hier nochmal richtig Schwung reingebracht, sondern es hat eher immer so einen Bruch in die Party eigentlich gebracht. Nicht dauerhaft, aber für einen kurzen Moment. Also du musst das halt dann aus DJ-Sicht eben wieder neu aufbauen. Und du hast eben nicht den Eröffnungstanz als Kickoff nochmal, sondern dann ist es halt, es geht dann sozusagen wieder von vorne los. Und aus meiner Sicht spricht eben auch nichts dagegen, diese Aktivitäten vorm Eröffnungstanz eben schon umzusetzen. Aber vielleicht hast du auch einfach schon Aktionen miterlebt, die irgendwie cooler, aktivierender waren als das, was ich so
mit. Also ich habe da schon ein gespaltenes Verhältnis zu. Ich finde so, aus meiner Sicht sind die Aktionen, auch wenn sie bei der Party stattfinden, finde ich sie eigentlich okay, weil das sind ja auch gleichzeitig Emotionen, die ich dann mit einfange. Und und von daher ist es für mich auch eine Abwechslung, als wenn ich muss ja nicht den ganzen Abend nur die Party fotografieren. Da wiederholen sich auch die Bilder. Und von daher, klar.
Aus deiner Sicht gebe ich dir da sogar völlig recht, ne? Dass du sagst, hey, das ist nochmal sozusagen eine andere Szenerie, die ich da irgendwie festhalten kann, andere Situation. Ich glaube allgemein ist wichtig bei diesen Programmpunkten, dass man sich wirklich als Gast, der da so eine Überraschung machen will, sich ein bisschen individuell was ausdenkt für die beiden und was dann auch auf die beiden zugeschnitten ist. Also ich glaube selbst, ich meine, wir begleiten jetzt sehr viele Hochzeiten, aber ich glaube, wenn man nur ein durchschnittlicher Gast ist, hat man auf einer Hochzeit und auch auf entsprechend durchschnittlich vielen anderen Hochzeiten schon zu Gast war, dann hat jetzt irgendwie jeder schon 5-mal das Übereinstimmungsspiel, wo die Schuhe gehoben werden, gesehen. Und das geht halt aus meiner Sicht einfach sollte ein bisschen individueller sein. Das?
Ja, kenne ich ja. Ja, und so weiter. Markus, ich habe mal, also eine Sache wollte ich dich nochmal fragen, ob du das auch kennst, von hier im Norden, also eher auf den, sagen wir schon eher auf den ländlichen Hochzeiten, also in Hamburg erlebe ich es eigentlich auch selten, aber hier auf dem Land schon, da gibt es sogar so Tanzpausen, so werden regelrecht eingerichtet. Hast du davon schon mal gehört? Tanzpausen?
Gehört, ja, aber das ist wirklich offensichtlich, also weil ich bin auch mit einigen Hamburger DJs in einer Facebook-Gruppe und als ich tatsächlich da mal in einem Beitrag das Wort Tanzpause gelesen habe, war das für mich das erste Mal. Also ich habe das gibt es hier nicht. Es ist wirklich so, irgendwann fängt die Party an, in der Regel mit dem Eröffnungstanz, wenn das Brautpaar denn einen macht. Und dann ergibt sich irgendwann nach und nach ein natürliches Ende oder zu einer bestimmten Uhrzeit muss eben Schluss sein in der Location. Aber dazwischen Tanzpausen kennt man hier
wie so ein Lockdown. Ne? Also die Party ist echt am Kochen im Gange und dann sagt der DJ, so Leute, wir machen mal hier 5 Minuten Tanzpause, könnt ihr erstmal dann euch was zu trinken holen und dann ist wirklich Musik, dann ist wirklich so, ja, Lounge-Musik wieder, ne? So ein bisschen. Und dann ist die Tanzfläche leer. Also das ist total kurios. Ich habe es ein paar Mal hier erlebt, ja. Habe ich mich auch gefragt, aber
Und ich verstehe den Ansatz wiederum nach wie vor nicht. Also soll das dann, damit man mal durchatmen kann oder was? Also weil ein Getränk kann man sich ja auch so
zwischendurch holen. Ich glaube, das kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus dieser Tradition, dass die Lokalitäten, gut, bei der Hochzeit ist das jetzt nicht der Fall, da müssen die Gäste ja nicht die Getränke bezahlen, aber damit die Gäste dann halt immer mal zum Tresen gehen, was trinken und nicht durchgehend tanzen, ne? Die sollen ja auch was zu trinken kaufen. Aber warum das dann jetzt gerade auf der Hochzeit ist, vielleicht ist es irgend so eine Tradition, die sich dann fortgesetzt hat. Naja, egal, aber auf jeden Fall, ich erlebe es zum Glück auch selten, aber ich habe schon doch durchaus häufiger mal erlebt. Also, ja.
Ja, ist, glaube ich, eine regionale Thematik. Ne? Also es gibt ja auch diesen Ausklang mit Lagerfeuer etc., ne? Was, glaube ich, jeder auch bei euch gängiger ist. Auch hier in der Gegend ist das seltener. Ich glaube, die Unterschiede regional kommen unter anderem auch zustande, weil ja die zeitlichen Deadlines von Bundesland zu Bundesland oder auch Richtung Holland schauend sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es gibt, ich habe eine Hochzeit am Tegernsee gespielt, da musste um 1 Uhr Ende sein und ich habe hier Hochzeiten gespielt, die bis 7:30 gingen. Also nur mal, um die Bandbreite zu zeigen. Und in Holland ist es gängig, dass du irgendwie um 12, 1 Uhr, 2 Uhr sagen musst, so, hier ist jetzt Schicht und da musst du so eine Party natürlich auch ganz anders und schneller aufbauen, als wenn du weißt, hey, hier theoretisch können wir hier bis 6 Uhr feiern.
Was machst du oder wie gehst du denn eigentlich mit Musikwünschen um, Markus? So, wenn jetzt ein Gast zu dir kommt und sagt, hier, kannst du mal das und das Lied spielen irgendwie. Was machst du da?
Völlig unproblematisch. Also 2 Ausnahmen gibt es. Das ist die eben erwähnte No-Go-Liste des Brautpaares. Also wenn das Brautpaar gesagt hat, hey, das und das wollen wir auf gar keinen Fall, diesen Part aus dem Online-Fragebogen drucke ich mir tatsächlich aus, um dann der Tante zu zeigen, hey, hier, das wollen die beiden leider nicht, aber darf es was anderes sein? Also ich bringe dem Gast das natürlich nett bei. Die zweite Sache, das sage ich auch Brautpaaren vorher offen und ehrlich, bei mir gibt es so, also wirklich sehr wenige, aber ein paar absolute No-Gos musikalisch. Das sind so Geschichten wie irgendwie Freiwild, böse Onkels etc. Und die dritte Sache ist, wo ich vielleicht mal einen Musikwunsch vielleicht ausschlage oder vielmehr sage, hey, das ist zu früh jetzt. Also wenn du irgendeinen Rausschmeißer-Songs, also morgens um 4:30 kann ich, ohne dich schlafe ich heute Nacht, nicht einen von Münchner Freiheit spielen. Wenn sich das jemand um 1 wünscht, sage ich demjenigen, hey, dafür ist es jetzt noch ein bisschen früh, aber später gerne. Ansonsten erfülle ich Musikwünsche zeitnah. Ich will jetzt nicht immer sagen unmittelbar, weil manchmal muss ich mir auch irgendwie eine Brücke zu einem bestimmten Song bauen musikalisch, weil ich nicht jeden Song in jeden anderen mixen kann. Ich würde sagen, innerhalb von 10, 15 Minuten wird der Wunsch dann immer erfüllt. Und manchmal habe ich sogar Situationen, wo sich was gewünscht wird, wo ich sage, hey, witziger Zufall, das wäre jetzt sowieso als nächstes.
Also es muss ja auch passen, ne? Es muss ja auch tatsächlich so ein ins Konzept gerade passen. Und so ein Einschlaf-Rauschmeißlied, sage ich jetzt mal, passt ja nicht gerade, wenn jetzt irgendwie AC/DC läuft, sage ich jetzt mal, ne? Oder?
Ja, oder ein schönes Beispiel, hinten raus, ne, Thema Gin Tonic, aber auch allgemein die Verwandlung der Gesellschaft, weil die Oma vielleicht nicht mehr da ist, hinten raus gehen ja auch mal durchaus härtere Sachen. Ne? Dann läuft auch mal Nirvana, Rage Against the Machine, Papa Roach, was auch immer. Und das kannst du halt nicht nach dem Eröffnungstanz platzieren. Ne? Selbst wenn dann der Alternative/Rock-Fan sagt, hey, wäre jetzt mal cool, wenn du System of a Down spielst oder Disturbed, dann sage ich, ja, später geht das alles, aber im Moment ist eben noch die Tante und die Oma da und die würden jetzt gerade sehr irritiert gucken, wenn ich das tun würde. Also vieles ist eben auch eine Timing-Frage. Also du kannst im letzten Drittel einer Hochzeit natürlich ganz andere Dinge spielen als unmittelbar nach dem
Wie hältst du dich eigentlich so, ich sag mal, up-to-date? Oder wie hält sich ein Hochzeits-DJ up-to-date? So, wenn, ich meine, kommt es vor, dass jemand zu dir kommt mit seiner hier mit dem iPhone, zeigt dir irgendwie ein Lied, sagt, kannst du das mal spielen? Und sagst, hey, was ist das? Kenn ich nicht? Oder kennst du sie alle, sag ich jetzt mal? Also wie
Nee, ich kenne nicht alles. Gerade was so den ganz aktuellen, auch deutschen Hip-Hop-Bereich angeht, also wenn ich mal ein sehr junges Paar habe und damit auch sehr junge Gäste, da kann das schon mal, also ich bin da solide aufgestellt, kenne da aber nicht jeden Song. Ich habe aber auch vor Ort, also in vielen Locations gibt es ja mittlerweile auch WLAN, ich habe aber auch immer ein iPhone mit einer Telekom-Karte und ein iPad mit einer Vodafone-Karte dabei. Sprich, in so einer Situation, weil das kann ja auch mal sein, dass jemand sagt, hey, ist gestern rausgekommen und dann habe ich es vielleicht tatsächlich nicht mitbekommen.
Ja.
In so einer Situation kann ich dann in Sekundenschnelle den Song im iTunes Store kaufen und dann zum Einsatz bringen. Die Situation gibt's vielleicht auf eine gesamte Hochzeitssaison gesehen 10, ja, okay. 15 Mal.
Also, aber da habe ich das richtig verstanden. Du hast tatsächlich ein iPad mit Telekom und Vodafone-Karte. Also du bist sozusagen für alle Netze gerüstet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, zumindest mit den beiden, denen man unterstellt, den besten Empfang zu haben.
Okay, Leute, das ist doch geil, oder? Also das ist cool, ja. Sehr gut. Also das heißt, ja. Also dann.
Ja, es gibt ja auch mal so Hochzeiten. Ich hatte zum Beispiel mal eine, die dann sehr abdriftete, so in Richtung Punk und Ska. Also, ne, es gibt dann auch mal so Genres, wo ich sage, ja, da bin ich so basismäßig aufgestellt, aber das waren dann eben mal auch Gäste, die gesagt haben, hey, und zwar von Madness nicht einen der fünf Top-Songs, sondern eben den ganz bestimmten. Und da ist so eine Online-Verbindung, wo man die Songs dann entsprechend nochmal schnell nachkaufen kann, auch in so eine Richtung einfach manchmal Gold wert. Also das ist dann gut, dass man da flexibel reagieren kann.
Ja, cool. Und gibt es denn auch so Sachen, wofür du stehst sicherlich, aber auch Sachen, wofür du nicht stehst. Also wenn jetzt, du, das wird man dann wahrscheinlich im Vorgespräch schon erklären, also wenn ich jetzt als Brautpaar irgendwie Malle für alle, sag ich jetzt mal, Stichwort, irgendwie den ganzen Abend oder so, sagst du dann jetzt genau mein Ding? Oder?
Jetzt das Stichwort. Tatsächlich bin ich nicht der richtige DJ, wenn es in größerem Ausmaß um das Thema Schlager, Après-Ski, Ballermann geht. Das heißt nicht, dass ich nicht morgens um 3:30, wenn das bei 2 Promille dann irgendwie gefragt ist, mal davon irgendwie eine Handvoll spielen.
Ja
kann. Ich möchte das eigentlich immer noch nicht, aber ich tue das, ne? Also ich bin natürlich da auch ganz klar Dienstleister. Aber wenn man jetzt ein Brautpaar hat, was irgendwie 3-mal im Jahr an Ballermann fährt und das einfach total abfeiert, das würden andere DJs einfach viel besser machen, weil sie in diesen Genres dann einfach ja fitter und besser sind. Und da sind wir wieder bei Topf und Deckel. Genau darum geht's im Vorgespräch. So Dinge kommuniziere ich auch bereits ganz offen auf meiner Website und aber dann auch nochmal deutlich im Vorgespräch, weil es mir wirklich darum geht, den bestmöglichen Job machen zu können. Und den kann ich eben nur machen, wenn das auch ja ganz gut harmoniert zwischen
definitiv.
Uns. Ne? Und wenn dann halt jetzt jemand sagt, nee, aber Ballermann ist das Größte für mich, dann hat man sich halt getroffen und einen Kaffee zusammengetrunken und dann ist das auch eine Erkenntnis, okay, dass es eben nicht passt. Also so ehrlich
da muss man da sein. Da kennst du ja vielleicht auch Kollegen, die dann eher in dieses Genre reinpassen würden, oder?
Also dann können Sie wahrscheinlich weiterempfehlen. Ganz genau. Also ich habe Kollegen, die dann in Genres rein, die ein bisschen spezieller sind, viel stärker sind als ich. In der Regel ist das nicht nötig, das zu sein. Aber wenn dann doch mal eine ganz ganz spezielle Anfrage da ist, da bin ich der Erste, der auch sagt, hey, das ist bestimmt super und genau eure Vorstellung. Aber ich glaube, ich bin da nicht der Richtige, sondern der Kollege XY macht das einfach besser als ich. Also das finde ich wichtig, da auch den Brautpaaren gegenüber ehrlich zu sein. Andere Sache sind natürlich multinationale Hochzeiten. Da kann man sich auch ein Stück weit, weil da ist es dann häufig so, dass gesagt wird, hey, deutsch-polnische Hochzeit, wir wollen auch mal 5 bis 10 polnische Songs. Auf sowas kann man sich problemlos vorbereiten. Also ich habe gefühlt schon jegliche Nationalitätenkombination gespielt. Und da wäre es aber auch wieder, wenn es jetzt heißt deutsch-persisch oder deutsch-indisch, wenn jetzt der Anteil an indischer Musik plötzlich 50% sein soll, dann muss da ein DJ her, der sich genau auf das spezialisiert hat. Also, und genau das würde man alles offen und ehrlich in einem Vorgespräch miteinander besprechen. Gut.
Hast du auch manchmal so die Kombination, dass noch eine Band da am Start ist?
Das kommt immer mal wieder vor. Also häufig werden Bands oder auch so Zweierkombos ja auch eher so zur freien Trauung beziehungsweise im Nachmittag gebucht zum Sektempfang. Ich habe aber auch durchaus Kombinationen gehabt, wo ich mit Bands am Abend zusammen beziehungsweise im Wechsel gespielt habe. Das ist dann auch so ein Fall für den eben erwähnten Orga-Fragebogen. Da würde ich mich natürlich immer mit der Band vorher kurz schließen, um A, sicher zu gehen, ne, dass die technisch irgendwie autark sind. Aber B, oder eben mit ihnen zu besprechen, ob sie sich an meine Technik anschließen können. Da muss man immer schauen, in welchem Ausmaß die da aufschlagen. Weil wenn die jetzt irgendwie mit 5, 6 Leuten und 2 Drummern da anrücken und die Bude abreißen, dann weiß ich nicht ganz genau, ob ich die an meine Anlage dranhängen möchte, auch wenn die sehr, sehr hochwertig ist. Ich würde aber zum Beispiel mit der Band auch immer abklären, dass sie mir vorab mal ihre grobe Setlist zukommen lässt, damit ich nicht in der Pause irgendwie was wegspiele, was sie im zweiten Set spielen möchte. Stimmt, also sowas würde man vorher.
Das ist natürlich auch ein Punkt, dass man sich nicht überschneidet von den Liedern, ne? Das,
genau.
Ganz wichtig. Ja, sehr cool. Markus, gibt es noch irgendwas, was dir jetzt noch wichtig ist, an unsere Brautpaare zu vermitteln, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Nee, tatsächlich hatten wir die meisten wichtigen Punkte. Also das Thema Auftragsbestätigung wäre mir speziell für meinen Bereich super wichtig. Ich bekomme leider in normalen Hochzeitssaisons, wir sind gerade in keiner normalen, aber ab April fast schon auf Wochenbasis Anrufe, wo es heißt, uns ist irgendwie der DJ kurzfristig abgesprungen und wir hatten keine Auftragsbestätigung. Das war so ein Handshake-Deal und jetzt stehen wir da ohne DJ. Also lasst euch unbedingt was schriftlich geben. Das wäre mir wichtig und nochmal auf das Thema Vorlaufzeiten eingeht, weil ich habe auch immer mal Paare, die schreiben mir, wir haben vor einem Jahr die und die Location gebucht und jetzt kümmern wir uns mal um DJ, hast du da noch Zeit? Also kümmert euch unmittelbar, nachdem das Datum feststeht, um DJ, Fotograf, freien Redner, Videograf, sprich alle Menschen, die sich nur einmal für ein bestimmtes Datum vergeben können, weil sonst hat man da schnell den schwarzen Peter gezogen und bekommt dann eben nicht mehr die besten Dienstleister am Markt. Also da sollte man sich rechtzeitig drum kümmern.
Definitiv, das ist auch, würde ich mich komplett anschließen, also auch eins der wichtigsten Tipps an unsere Brautpaare, wirklich rechtzeitig drum kümmern. Gerade eben an die Personen, die sich nicht zerteilen können, die anwesend sind auf der Hochzeit. Und dazu zählt immer der DJ und der Fotograf auf jeden Fall auch. Und deswegen nicht zurücklehnen, wenn ihr die Location habt, lehnt euch nicht zurück, sondern dann guckt einfach in dem Zuge weiter. Und andere Gewerke, sage ich jetzt mal, haben da noch ein bisschen mehr Zeit, wie sicherlich die Floristik und so weiter. Aber andere Sachen sind dann eben total wichtig, dass man sofort organisiert. Ja.
Und letzter Tipp vielleicht, am Tag selbst das Ganze genießen, das geht immer. Ich habe das so häufig, dass ich irgendwie morgens um 4:30 zum Brautpaar gehe und sage, hey, hier muss ja um 5 Ende sein, wollt ihr vielleicht nochmal ganz am Ende euren Eröffnungstanz hören, so, das ist irgendwie ein schöner Abschluss häufig. Und dann sagen die, was 4:30 kann doch noch nicht sein, das ging jetzt irgendwie alles so schnell, also genießt den Tag, geht da locker rein, plant vorher alles schön, aber lasst dann am Tag selbst auch los und nehmt das komplett mit und
genau,
genießt.
Habt Spaß, genau, sehr gut. Ja, sehr guter Tipp zum Abschluss, Markus. Sag noch mal ganz kurz, wie können denn die Paare mit dir in Kontakt treten? Packe ich natürlich auch noch mal in die Shownotes, aber sag noch mal kurz, wie kann man dich erreichen am besten?
Gerne. Ja, am allerliebsten tatsächlich über meine Website gehen, djmarkusrosenbaum.de, Markus mit K oder googeln und dann den entsprechenden Link klicken und dann einmal auf der Startseite sich A mal alles anschauen oder auch gerne ausführlicher. Also ich habe da viel Inhalt auf dem Blog etc. und beschreibe nochmal alles so ein bisschen ausführlicher und da dann letztendlich über das Kontaktformular gehen. Ansonsten, ich kommuniziere auch auf meiner Website meine Handynummer. Also man kann mich auch jederzeit anrufen, wenn man zum Beispiel, das muss jetzt gar nicht mit meiner Buchung einhergehen, aber wenn man sagt, hey, wir schwanken irgendwie zwischen den beiden Locations, gib uns doch mal dein ehrliches Feedback. Wie ist denn da die Partysituation? Ja, weil wenn jetzt irgendwie eine Location, und sowas gibt es, mit Anwohnern enorme Probleme hat oder sogar vor Gericht liegt, dann verraten die das leider dem Brautpaar auf gar keinen Fall so ganz direkt, sondern höchstens mal so leicht durch die Blume, dass es irgendwann mal ein bisschen leiser sein muss. Aber da gibt es wirklich Locations, die enorme Probleme haben. Und da biete ich eben immer an, dass Brautpaare mich auch da einfach mal kontaktieren können, um zu fragen, hey, ist da eine gute Party möglich?
Gibt es wirklich so eine, ich sag mal, für dich auch so eine Blacklist an Locations, wo du nicht mehr auflegst? Gibt es das? Wo du sagst, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, die gibt es. Also ich will jetzt hier keine Locations nennen, wobei, wenn Brautpaare mich da explizit drauf ansprechen, dann, also damit müssen sie leben. Ich werde ihnen mein ehrliches Feedback geben. Also deswegen sage ich auch immer, stellt diese Fragen mir oder anderen DJs, bevor ihr einen Vertrag mit einer Location unterschreibt. Aber ja, es gibt tatsächlich Hochzeitslocations am Markt, wo ich der Meinung bin, da kannst du David Guetta und drei andere tolle DJs hinstellen, da ist keine gute Party möglich, weil das lautstärketechnisch so
extrem ist. Hatte ich auch schon. Und das dann irgendwie, für die war völlig klar, dass dann die Polizei irgendwann kommen wird, weil sich irgendein Nachbar beschwert und dann, dass sie danach leiser machen müssen. Das ist so immer so. Und das haben die dem Brautpaar auch erst, natürlich erst am Abend gesagt, ne? Und, danach war, das war wirklich so leise, da hätte man auch aufhören können, so, ne? Das, ja, doch. Also dabei sagt man ja mal im Prinzip, Location ist das Wichtigste als erstes buchen, aber vielleicht auch nochmal vorher den DJ fragen. Ja.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, am besten war man da mal auf einer Feier selbst vor Ort und hat das miterlebt, dass es unproblematisch ist. Ich sag Brautpaaren sogar, hey, sneak da doch mal für 60 Sekunden auf irgendeiner Hochzeit rein. Ist vielleicht nicht der schönste Gedanke jetzt für alle Hochzeitspaare, dass da mal für eine Minute jemand ist, der eigentlich gar nicht zu den Gästen gehört. Aber das ist natürlich auch ein sehr subjektives Thema, das Thema Lautstärke. Und deswegen, manche Locations machen das auch so, dann hat man da nachmittags ein Vorgespräch und dann sagen die, ja, und so hört sich das an. Und dann ziehen die einmal kurz den Regler hoch und dann stehst du da zu zweit drin und denkst so, ach ja, ist ja okay. Ja, aber das ist natürlich an einem Abend, wo du ein bisschen was getrunken hast, wo 100 Gäste da sind, die auch natürlich Schall schlucken, wo ein grundsätzlicher Geräuschpegel schon mal im Raum ist. Also eine gewisse Lautstärke muss eben schon möglich sein, damit dann eben auch eine gute Party am Ende
passiert. Ja, ich habe es tatsächlich auch schon umgekehrt erlebt, dass dann DJs auch zu laut war, also dass dann wirklich das Gehör weggeballert ist. So, ne? Das habe ich auch schon erlebt. Also ja.
Ja, in die Richtung soll es natürlich auch nicht gehen. Ne? Also das muss irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein gesundes Mittelmaß sein. Aber da sollte man vorab wirklich auf Nummer sicher gehen, weil sonst hat man irgendwie lange Zeit geplant, viel Geld ausgegeben für einen Tag. Und naja, die Party ist dann schon, auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, schon auch das, was den Gästen definitiv in Erinnerung bleiben wird. Und wenn das dann halt die Party ist, wo eigentlich gute Stimmung war, aber plötzlich um 12:30 man so leise machen musste, weil irgendwie sich zwei Hotelgäste nebenan beschwert haben, dass keine Party mehr möglich war, dann ist das dann halt das, was so im Hinterkopf bleibt. Und das ist halt
einfach. Dass man die Polizei auf einmal da vor der Tür stehen hat an seiner Hochzeit, ne, will man ja auch nicht irgendwie. Also,
ja. Nee.
Stimmt. Sehr gut. Ja, lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses richtig, richtig coole Interview. Und
sehr gerne.
Ja, das fand ich auch total. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es ganz vielen Brautpaaren helfen wird bei der DJ-Wahl. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch das eine oder andere Brautpaar dann auf dich. Du reist ja auch sehr weit und super. Sehr, sehr cool.
Klasse. Alles klar, Torben. Dann ja, wünsche ich dir eine gute Saison, genau, wann auch immer sie dann tatsächlich jetzt mal losgehen wird. Und vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja dann mal.
Würde ich mich total freuen.
Bis dann. Super.
Tschüss. Bis dann. Das war der Hochcast. Wir hoffen, dass ihr etwas Inspiration mitnehmen konntet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut unbedingt auf www.hochcast.de vorbei und sichert euch ein exklusives Angebot für eure Hochzeitsfotos.